So, ja. Ja, dann darf ich euch jetzt auch nochmal ganz offiziell an diesen Abend willkommen heißen und freue mich sehr, nach einer etwas längeren Pause jetzt für mich mit euch wieder einzusteigen in die Apostelgeschichte, tief reinzugraben. Und ich finde, heute haben wir einen sehr spannenden Text und auch einen sehr wichtigen Text. Und wir werden es auch gleich sehen, warum er so wichtig ist und wie ich finde, auch sehr spannend, aber auch gleichzeitig sehr herausfordernd. Und somit freue ich mich besonders, heute Abend mit euch in Apostelgeschichte 19 einzutauchen. Bevor wir das aber tun, möchte ich wie immer diesen Abend unter den Segen Gottes stellen und bitte euch dazu aufzustehen. Wir danken dir, großer Gott. Wir danken dir, dass wir uns dir nahen dürfen. Du bist heilig, heilig, heilig. Du bist vollkommen gerecht. Du bist erhaben. Du bist majestätisch. Du bist unfassbar groß und noch so viel mehr. Und wir kleine Menschen, deine Geschöpfe, wir dürfen uns dir nahen, wir dürfen in deinen Thronsaal treten und das dürfen wir mit Freimütigkeit tun. Wir dürfen das in Freuden tun und wir wissen auch warum. Und zwar, weil du diesen Weg möglich gemacht hast, weil du diesen Weg frei gemacht hast in dein Heiligtum. Und somit danken wir dir für dieses Erlösungswerk, das du durch deinen Sohn Jesus Christus an uns vollbracht hast. Und wir danken dir für den Glauben, den du uns geschenkt hast, für diese Erkenntnis. Und wir danken dir auch, dass wir heute Abend als Geschwister zusammenkommen dürfen, uns ganz bewusst unter dein Wort stellen dürfen, miteinander eins werden im Gebet, um füreinander und miteinander zu beten. Und lieber Vater, wir bitten dich auch heute Abend, dass du uns unsere Ohren öffnest und dass du unser Herz öffnest. Bewahre uns davor, beim Hören zu bleiben. Lass uns Täter deines Wortes sein und sprich du heute zu uns. Und wir bringen dir auch unsere Geschwister, die heute nicht hier unter uns sind. Du weißt und kennst die Gründe. Wir bringen dir vor allem die, denen es nicht gut geht, vielleicht geistlich nicht gut geht, die vielleicht geistlich eine Wüstenzeit durchmachen. Wir bringen dir diejenigen, denen es körperlich nicht gut geht, psychisch nicht gut geht. Und wir bitten dich, dass du sie stärkst an Körper, Seele und Geist. Und so danken wir dir, dass du bei ihnen gegenwärtig bist und somit auch hier unter uns. Hab Dank dafür. Amen. Okay, ja, dann machen wir weiter mit der Apostelgeschichte. Und ich mache wie immer einen kleinen Rückblick zu letzten Mal, Apostelgeschichte Kapitel 18, ab Vers 23 bis Vers 28 hattet ihr beim letzten Mal betrachtet. Ich hatte mir die Aufnahme auch angehört. Es ging um den Auftakt in die dritte Missionsreise. Und das war ja auch so ein kleiner Einschub. Also es war noch gar nicht so richtig, wo Paulus jetzt unterwegs war und die verschiedenen Stationen, sondern es war so ein kleiner Einschub. Es ging um einen Mann. Kennt ihr noch den Namen? Ja, genau. Und es ging um ein Ehepaar. Das ist uns auch schon in der zweiten Missionsreise begegnet. Ja, genau. Und Aquila, genau. Aquila und Priscilla. Genau, die haben wir ja schon während der zweiten Missionsreise kennengelernt. Und da hatten wir dann gesehen, dass oder jetzt beim letzten Mal, dass dieses Ehepaar den Apollos zu sich aufgenommen hatte. Er war schon recht gut ausgebildet, aber er hat noch einiges nicht verstanden. Vor allem seine Theologie zum Thema Taufe, das war noch nicht so richtig rund. Und die hatten ihn dann aufgenommen, hatten ihn unterwiesen im Wort Gottes. Und er hatte zwar schon den Heiligen Geist, so lesen wir es ja in Kapitel 18, Vers 25, dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Müssen wir ganz, ganz deutlich festhalten. Er hatte zwar noch nicht diese Erkenntnis der Taufe, er hatte nur die Taufe des Johannes, die kannte er nur. Er kannte noch nicht die Taufe auf den dreieinen Gott, auf die Taufe des Herrn Jesus. auf den Herrn Jesus, aber er war schon bekehrt, er hatte den Heiligen Geist, er war feurig im Geist. Das ist die eine Seite. Ja? Okay? Also ich glaube vom Ja. Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber aus meiner Sicht macht der Zusammenhang, also ich lese mal Vers 25, da steht ja, dieser Mann, also es war ein beredeter Mann, der mächtig war in den Schriften, also des Alten Testamentes, dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist, er redete und lehrte genau über das, also ganz genau über das, was den Herrn betrifft. Und ich glaube, das kannst du nicht einfach nur, wenn du ein guter Rhetoriker bist, sondern der Gesamtzusammenhang dieses Verses macht deutlich, der hatte den Heiligen Geist. Er war feurig im Heiligen Geist. Er war vollmächtig im Heiligen Geist und lehrte genau über das, was den Herrn Jesus betraf, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Deshalb glaube ich schon, dass das wirklich die Taufe oder die Verbundenheit mit dem Heiligen Geist war. So, das ist so meine Erkenntnis in diesem Text. Ich glaube nicht, dass es hier um den menschlichen Geist geht, sondern ich glaube schon, dass es hier um den Heiligen Geist geht. Und das ist die eine Seite, die ich betonen möchte oder die letztes Mal betont wurde. Ich bin bekehrt, aber brauche mehr Wissen. Das sehen wir bei Apollos. Der war bekehrt, der hatte den Heiligen Geist, aber das zum Beispiel das Thema Taufe, das war noch nicht rund, er brauchte noch mehr Wissen. Heute geht es um eine andere Seite, und zwar, ich habe Wissen, aber ich brauche noch eine Bekehrung. Auch diese Seite gibt es. Es gibt Menschen, die haben ein wahnsinniges Wissen, auch in Bezug auf Theologie und Wort Gottes, aber sie haben keine echte Bekehrung. Und genau darum wird es heute gehen. Paulus, er ist mittlerweile, wenn wir hier die Karte haben, er ist jetzt wieder aufgebrochen zur dritten Missionsreise und ist jetzt wieder, wir werden uns heute ganz stark hier mit diesem Ort Ephesus beschäftigen, dort an der Westküste, heutige Türkei, also von Antiochia ging es dann los und dann durch die verschiedenen Stationen und dann in der Stadt Ephesus, dort ist er jetzt. Er war da schon mal während der zweiten Missionsreise, vielleicht erinnert ihr euch noch, ganz am Ende der Missionsreise, aber das war nur ein ganz, ganz kurzer Zwischenstopp. Da war er ganz, ganz kurz, aber er hatte gesagt, ich komme wieder. Und dieses Versprechen hat er wahrgemacht und jetzt ist er länger in Ephesus. Und wir werden heute sehen, dass während seines Aufenthalts in dieser Stadt hat er jetzt auf einmal eine ganz interessante Begegnung mit circa 12 Männern. So steht es, mit etwa 12 Männern. Und diese Begegnung, die finde ich spannend und gleichzeitig auch sehr wichtig, dass wir uns da mal intensiver mit beschäftigen. Also Apostelgeschichte Kapitel 19, die Verse 1 bis 7, die habe ich mir heute vorgenommen, mit euch etwas näher zu betrachten. Und wie jedes Mal die Frage, ob jemand bereit wäre, diesen Text als Ganzes mal zu lesen. Hubert.
Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten: Auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus: Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft, und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihnen kommt, das heißt an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber im Ganzen etwa 12 Männer.
Ja, ganz herzlichen Dank fürs Vorlesen. Ja, wie jedes Mal, ich möchte gerne Vers für Vers durch diesen Text gehen. Ist ein bisschen abgeschnitten jetzt von der PowerPoint, aber ist noch drauf. Und dann schauen wir mal, wo wir da landen werden und was uns der Geist Gottes offenbart. Es geht ganz offensichtlich heute um den Heiligen Geist. Vers 1. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, ne, der ist ja jetzt weitergezogen, der war ja bei Aquila und Priscilla, erstmal in Ephesus, wurde dort unterwiesen und dann ist er weitergezogen nach Korinth, die Stadt kennen wir ja aus der zweiten Missionsreise, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam und als er einige Jünger fand. Erstmal soweit. Ich hatte ja schon gesagt, diese Stadt ist uns schon in der zweiten Missionsreise begegnet und wir lesen in Apostelgeschichte 18, Vers 21 von dieser ersten Begegnung von Paulus in Ephesus, seinem ersten Aufenthalt während der zweiten Missionsreise. Da sagte er dann beim Abschied, Vers 21, sondern nahm Abschied von ihnen, also von den Geschwistern dort in Ephesus, indem er sprach, ich muss unter allen Umständen das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern. Da musste er unbedingt hin. Ich werde aber wieder zu euch zurückkehren, so Gott will. Und er segelte von Ephesus ab. Und jetzt, ganz offensichtlich, wollte Gott das, dass dieser Paulus jetzt während seiner zweiten Missionsreise wieder in diese Stadt Ephesus kommt. Und er reist durch die Gebiete und Ortschaften, die wir schon von seiner ersten und der zweiten Reise kannten. So, also man weiß ja nicht ganz genau, wo jetzt Paulus langgereist ist, aber höchstwahrscheinlich hat er wieder die Route genommen, wie bei der ersten und zweiten Missionsreise oder dann bei der zweiten, dass er hier vielleicht durch seinen Heimatort Tarsus gezogen ist und dann die Ortschaften Derbe, Lystra, Ikonium, da sind ja überall während der ersten Missionsreise Gemeinden entstanden, Christen oder Menschen sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Hier hatte er ja Timotheus mitgenommen, während der zweiten Missionsreise und dass er höchstwahrscheinlich so in etwa diese Route übernommen hatte und dann auch weitergezogen ist, weil wir lesen ja hier, dass er durch die höher gelegenen Gebiete durchgezogen ist. Ne? Und das hier ist ein sehr, sehr gebirgiges Gebiet und deshalb, ich habe hier zum Beispiel einmal ein Bild mitgebracht, der antiken Stadt Ephesus, ne, das sind alles so Ausgrabungen, auch hier hinten, das sind alles Ausgrabungen der Stadt Ephesus. Und dann hat man so ein leichtes Gefühl, okay, wie gebirgig das Ganze da war. Und dementsprechend auch sagt Lukas jetzt hier, der Verfasser der Apostelgeschichte, dass er durch die höher gelegenen Gebiete, da ist er durchgezogen und jetzt kam er dann nach Ephesus. Er hat da die Christen besucht, also auf dem Weg, ne, das lesen wir im Vers 23 in Kapitel 18, wo steht, und nachdem er einige Zeit dort zugebracht hatte, also in Antiochia, zog er weiter, das ist jetzt der Start der dritten Missionsreise, und durchreiste nacheinander das Gebiet von Galatien und Phrygien, ne, diese römischen Provinzen, und stärkte alle Jünger. Er ist da von Ort zu Ort gezogen, hat dort das Wort Gottes verkündet, hat die Geschwister ermutigt und gestärkt in ihrem Glauben. Und jetzt ist er in der Stadt Ephesus und er stößt da auf ja, circa 12 Männer. Wir haben es ja eben gelesen, Vers 7. Es waren aber im Ganzen etwa 12 Männer. Man weiß jetzt nicht ganz genau, wie viele. Deshalb glaube ich auch nicht, dass das irgendetwas Symbolhaftes hier hat. Das hat jetzt nichts da mit den irgendwie 12 Jüngern oder so zu tun, sondern es sind einfach circa 12 Männer gewesen, auf die jetzt Paulus gestoßen ist. Und diese Männer, die behaupten jetzt von sich, dass sie Jünger waren. Also Jünger des Herrn Jesus. So dachten sie von sich. Sie dachten, sie wären, Jünger bedeutet ja so viel wie Schüler, so viel wie Auszubildender, so viel wie Lernender, so viel wie ein Nachfolger. Und sie dachten jetzt, sie sind Nachfolger des Herrn Jesus. So verstehe ich jetzt hier den Text. Und ja, jeder Christ ist ein Jünger. Wir alle würden uns bezeichnen als Jünger des Herrn Jesus. Aber nicht jeder Jünger ist ein Christ. Noch einmal, jeder Christ ist ein Jünger, aber nicht jeder Jünger ist ein Christ. Das ist genauso wie jeder Fußballer ist ein Sportler, ist klar. Aber nicht jeder Sportler ist ein Fußballer. Es gibt ja auch andere Sportarten. Es gibt Basketball, es gibt Tischtennis, Wassersport und, und. Und es gab auch im Neuen Testament neben den Jüngern des Herrn Jesus andere Jünger. Es gab zum Beispiel die Jünger der Pharisäer und es gab auch die Jünger von Johannes dem Täufer. Ich lese uns das mal vor. Markus Kapitel 2, Vers 18. Da lesen wir genau von diesen Jüngern. Deshalb, das sind einfach Nachfolger. In Markus Kapitel 2, Vers 18, da steht, und die Jünger des Johannes und die der Pharisäer pflegten zu fasten. Und sie kamen zu Jesus und fragten, warum fasten die Jünger des Johannes und die der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? Also mir geht es hier nur darum, da gab es zwei verschiedene Bereiche vom Jüngersein. Jünger des Johannes, Jünger der Pharisäer. Und auch Jesus hatte Jünger und er bezeichnet sie auch als Jünger, aber diese Jünger verließen Jesus. Wir lesen das im Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 66. Da steht, Johannes 6, 66, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Deshalb hatte ich gesagt, jeder Christ ist ein Jünger. Aber nicht jeder Jünger oder meint, ein Jünger zu sein oder behauptet, ich bin ein Jünger, ist ein Christ. Jünger heißt nicht unbedingt, ich bin echter Christ. Diese Jünger haben Jesus auch verlassen. Und Paulus unterhält sich jetzt mit diesen circa 12 Männern und er merkt im Gespräch, Mensch, da passt irgendwas nicht. Also er kriegt da so ein Gefühl oder der Geist Gottes offenbart ihm das. Er merkt, Mensch, die behaupten, Jünger des Herrn Jesus zu sein, aber irgendwie, da fehlt irgendwas. Also da irgendwas passt da nicht. Ne, das kriegt man ja manchmal selber, macht man solche Erfahrungen, wo Leute sagen, ich bin Christ, ich glaube auch an Jesus Christus und du merkst aber, irgendwie, da passt irgendwie noch nichts, passt irgendwas nicht. Und genauso ist es jetzt bei Paulus und ich finde das so genial. Also Paulus ist ja sehr offen und sehr direkt. Der nimmt kein Blatt vorm Mund. Vers 2, er spricht jetzt zu denen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Also ganz direkt, ohne drum herum zu reden, gerade heraus, ist auch keine Fangfrage, sondern eine Klärungsfrage. Und Paulus fragt ihn ganz klar, habt ihr den Heiligen Geist, als ihr gläubig geworden seid? Warum ist diese Frage so wichtig? Warum ist die Frage auch für Paulus so wichtig? Warum pocht er so auf den Heiligen Geist? Nun, weil man ohne Empfang des Heiligen Geistes kein Christ sein kann. Das ist ganz, ganz wichtig, eine ganz entscheidende Theologie. Ohne den Empfang des Heiligen Geistes kann man kein Christ sein. Woher weiß ich das? Es gibt einige Bibelstellen und ich möchte diese einigen Bibelstellen auch gerne einmal vorlesen, um das deutlich zu machen. Eine ganz deutliche Stelle, die das klar deutlich macht, Römer Kapitel 8, Vers 9. Da geht es um das neue Leben im Heiligen Geist. Und im Römerbrief Kapitel 8, Vers 9, da sagt dann Paulus zu den Christen in Rom, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Also ein Mensch, der den Heiligen Geist nicht hat, der ist kein Kind Gottes. Der ist kein Christ im biblischen Sinne. Gläubig werden und den Heiligen Geist empfangen, ist ein und derselbe Vorgang. Deshalb fragt auch Paulus diese Männer, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Ne? Wenn du gläubig wirst, im biblischen Sinne, an den Herrn Jesus Christus, dann hast du auch den Heiligen Geist. Also dann empfängst du auch den Heiligen Geist. Du kannst nicht gläubig sein im Sinne der Bibel und nicht den Heiligen Geist haben. Das geht einfach nicht. Das ist ausgeschlossen. Und wie gesagt, ich möchte uns da einige Bibelverse mal lesen, die das Ganze untermauern. Epheserbrief Kapitel 1, Vers 13, Paulus spricht da zu den Christen in Ephesus, ne, dieser Ort. Und er sagt es da auch zu den Christen, Epheser 1, 13, In ihm, also in Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Der Mensch wird gläubig und er wird versiegelt mit dem Heiligen Geist. Jesus macht das auch deutlich im Johannesevangelium Kapitel 7. Da sagt er in Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und jetzt Vers 39, das sagte er aber von dem Geist. Also wer an Jesus Christus glaubt, aus ihm werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann sagt Jesus ganz deutlich in Vers 39, damit meint er den Heiligen Geist. Also derjenige, der an Jesus Christus glaubt, der hat den Heiligen Geist. Also zum Glauben kommen und den Heiligen Geist bekommen, ist nicht voneinander getrennt. Das ist ein und dasselbe. Du kommst zum Glauben und du wirst mit dem Heiligen Geist versiegelt. Ganz genau. Ja. Ja. Ganz genau. Ja, genau. Deshalb hatte ich das ja auch, wie hatte ich das anfangs gesagt? Ich habe Wissen, aber ich brauche noch eine echte Bekehrung. Ja, und das ist auch meine Überzeugung von diesen Männern. Wir werden das auch merken. Das waren noch keine Jünger des Herrn Jesus und die waren noch nicht bekehrt. Die waren noch nicht wiedergeboren. Die hatten noch nicht den Heiligen Geist. Also sie hatten schon einiges an Wissen. Aber sie hatten noch nicht die wahre Bekehrung. Das fehlte noch. Und ich finde diese Frage auch sehr spannend. Also ich finde die auch sehr direkt und ich habe sie noch nie jemandem gestellt. Aber also das fordert mich auch heraus, sich auch selbst zu fragen, habe ich den Heiligen Geist empfangen, als ich gläubig wurde? Ne? Und diese Frage, die können wir heute ableiten, auch zu jedem Einzelnen von uns. Ich hoffe, ihr seid überzeugt davon, ja, ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ich habe den Heiligen Geist. Ne? Das ist ganz wichtig für Heilsgewissheit, ne? Sich bewusst zu sein, ja, ich bin wirklich gerettet, ich habe den Heiligen Geist empfangen. Es ist nämlich fatal, hier zu sitzen oder ganz viel zu wissen, aber das Entscheidende zu verpassen, wie bei denen hier. Ja, sie empfangen es ja dann später noch, aber das war der ganz entscheidende Punkt. Ne? Bist du ein Jünger des Herrn Jesus oder bist du nur ein Mitläufer oder, wie Paulus es stellt hier, hast du den Heiligen Geist? Und ich dachte mir, dass wir einen kurzen Einschub machen über die Frage, ja, woher weiß ich denn, dass ich den Heiligen Geist habe? Ist ja eine ganz entscheidende Frage. So, woher weiß ich, dass ich den Heiligen Geist habe? Und ich möchte mal 5 Punkte anführen. Es kann natürlich durchaus mehr Punkte geben. Vielleicht habt ihr auch noch einige Punkte, die ihr vielleicht ergänzen möchtet. Das könnt ihr natürlich gerne machen. Aber diese Frage ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir diese Frage klären, jetzt im Zusammenhang dieses Textes. Der erste Punkt, eine neue Ausrichtung meines Lebens. Also woher weiß ich, dass ich den Heiligen Geist habe? Ja, wenn ich eine neue Ausrichtung meines Lebens habe. Ich lese dazu Apostelgeschichte Kapitel 2, ganz am Anfang der Gemeinde nach Pfingsten. Was zeichnete die ersten Christen aus? Da steht, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, also das Wort, das Petrus verkündet hatte, das Evangelium, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und jetzt, ganz zentraler Vers, und sie blieben beständig in der Lehre, also die ersten Christen zeichneten sich aus, indem sie beständig blieben in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Also wo Christen nach Pfingsten den Heiligen Geist bekommen, fangen sie nicht alle an, irgendwie zu weissagen, zu prophezeien, zu predigen und so weiter. Das ist nicht die Aufgabe von jedem Christen ins Allgemein. Aber was sie auszeichnete war, sie hatten ein großes Interesse am Wort Gottes, damals an der Lehre der Apostel. Am Wort Gottes hatten sie ein großes Interesse. Ich habe das da mal so genannt. Sie wollten lernen, sie wollten immer mehr lernen und Erkenntnisgewinn im Wort Gottes. Dann der zweite Schritt, sie wollten lieben. Welche steht? Sie hatten eine Gemeinschaft, sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Auch das ist ein Kennzeichen des Heiligen Geistes. Du entwickelst eine Liebe zu deinen Geschwistern, zu weiteren Mitmenschen, zu deinen geistlichen Geschwistern. Und hier ist das auch. Es zeichnete sie aus, diese Liebe zu den Geschwistern. Dann wollten sie beten. Der Heilige Geist bewirkt in dir eine Lust zu beten. Natürlich gibt es auch mal Dürrezeiten und sowas, ne? Auf und Abs, gar keine Frage. Aber grundsätzlich zeichnete das die ersten Christen aus. Ne? Sie waren beständig in der Gemeinschaft und auch in den Gebeten. Und was noch, sie wollten Jesus feiern durch das Brotbrechen, durch das Abendmahl. Auch das hat sie damals ausgezeichnet und der Heilige Geist hat das in ihnen so bewirkt. Also das sind für mich ganz zentrale Kennzeichen, sich zu hinterfragen, habe ich den Heiligen Geist? Ja, wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann wirkt er in dir dieses Wollen nach diesen Hunger nach Gottes Wort, diesen Hunger nach Gemeinschaft mit anderen Geschwistern, diesen Hunger zu beten, mit Gott ins Gespräch zu kommen und auch das Erlösungswerk Jesu zu feiern. Das ist für mich so ein Kennzeichen, woran man festmachen kann, ob ich den Heiligen Geist habe oder nicht. Das zweite Kennzeichen, eine inwendige Freude an meinem Kind Gottes sein. Auch das bewirkt der Heilige Geist, dass er in dir eine Freude hineinlegt, dass du ein Kind Gottes bist. Zwei Bibelstellen dazu, einmal Galater Kapitel 4, Vers 6. Da steht: Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes, den Heiligen Geist, in eure Herzen gesandt. Und dieser Geist ruft, Abba, Vater. Ja, also hier diese Beziehung zum himmlischen Vater. Oder aber auch ein ganz zentraler Vers, Römer Kapitel 8, Vers 16. Wieder das Leben im Geist. Und dann steht in Römer Kapitel 8, Vers 16, der Geist, also damit ist der Heilige Geist gemeint, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist. Der Heilige Geist spricht in unserem menschlichen Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also der Heilige Geist macht meinem menschlichen Geist klar, ich bin ein Kind Gottes. Das bewirkt der Heilige Geist. Und deshalb so diese inwendige Freude an meinem Kind Gottes sein. Das bewirkt der Heilige Geist. So eine tiefe innere Freude. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber ich hoffe, ihr versteht und habt selber diese Erfahrung gemacht, dass das der Geist Gottes so bewirkt. Ganz zentraler Punkt, Heiligung. Das Thema Heiligung. Sünde wird weniger in meinem Leben. Wir wollen weiter wachsen und wir wollen ein rechtschaffenes Leben, auch dazu zwei Bibelstellen, 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Wir alle aber, Paulus spricht zu Christen, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt. Wir schauen die Herrlichkeit Gottes an, die Herrlichkeit des Herrn Jesus, und wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Also die Heiligung, dieser Prozess, immer ein rechtschaffenes Leben immer mehr zu leben, an seinen Charakter immer mehr arbeiten zu lassen und so. Das ist nicht eine Sache, die wir selber bewirken, sondern das bewirkt der Heilige Geist. Wir haben diesen Wunsch, wir wollen immer weniger sündigen, wir wollen immer mehr ein gottheiliges Leben, ein gottwohlgefälliges Leben leben. Das klappt mal besser, mal schlechter, gar keine Frage, aber grundsätzlich ist dieser Wunsch da, ich möchte ein heiliges Leben leben. Und das bewirkt der Heilige Geist, Galater 5, 22, kennen wir, die Frucht des Geistes, aber es ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist ja die Frucht des Geistes. Und das, es ist immer wieder gut, sich zu fragen, okay, wie steht es bei mir mit der Freude? Wie steht es bei mir mit der Friede, mit dem Frieden? Wie steht es bei mir mit der Liebe? Wie hat sich das verändert im Laufe meines Christseins? Oder auch mal Leute zu fragen, so wie siehst du das bei mir? Hat sich da was getan im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte, wo ich schon Christ bin? Und noch einmal, das braucht alles Zeit und wir sind da ganz unterschiedlich auf dem Weg. Ich möchte jetzt nicht hier anfangen, jemanden Zweifel zu streuen und so, weil er sagt, oh, ich habe ein riesengroßes Problem mit Zorn oder so. Also jetzt nicht anfangen, das komplett zu hinterfragen, sondern es sind für mich einfach nur Kennzeichen, die uns helfen sollen, eine Antwort zu bekommen und eine Gewissheit zu haben, woher weiß ich, dass ich den Heiligen Geist habe. Ja, der Heilige Geist bewirkt in dir die Heiligung. Er bewirkt in dir diesen Wunsch, immer mehr ein heiliges Leben zu leben nach dem Willen Gottes. Der vierte Punkt, Gott begab mich für seine Gemeinde. Ja, auch das ist ein Kennzeichen, der Heilige Geist begabt mich. 1. Korinther Kapitel 12, da geht es ja um die Geistesgaben. Und dann steht da auch in Vers 11 und 12, dies alles, also die von Geist Gottes gewirkte Gaben, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem, also jedem Kind Gottes, persönlich zuteilt, wie er will. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Wir haben vom Heiligen Geist bekommt jeder von uns mindestens eine Gabe und der Heilige Geist gibt uns diese Gabe und macht uns zu einem Teil von der Gemeinde Gottes und möchte, dass wir diese Gabe einbringen. Und so ergänzen wir uns ganz unterschiedlich gegenseitig. Und etwas ganz Persönliches dann auch, Momente von übernatürlichen Erfahrungen. Auch das erlebt man als Christ. Und dazu zum Beispiel Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 17, wo steht, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, der euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gegeben hat in der Erkenntnis seiner selbst. Hier geht es um den Geist der Weisheit und auch der Offenbarung. Und die Gegenwart des Heiligen Geistes hat auch was mit persönlichen Erfahrungen zu tun, Momenten der Führung, Momenten der Bewahrung, Momenten von übernatürlicher Weisheit. Ich hatte gerade eben noch eine Bibelstunde in Espekamp und wo ein Bruder mir dann auch aus heiterem Himmel irgendeine Frage gestellt hat und wo ich ganz stark gemerkt habe, okay, jetzt führt mich der Heilige Geist in diesen Gedanken, diese Antwort, die hätte ich eigentlich nicht parat. Das war jetzt nichts Menschliches, sondern hier hat mich der Heilige Geist an etwas erinnert und ich habe da einfach da ganz stark so das Wirken, das Führen des Heiligen Geistes erlebt. Und das meine ich mit übernatürlichen Erfahrungen. Das kann man ganz schlecht erklären, aber ich denke, jeder von uns weiß, was damit so gemeint hat und man entwickelt so ein Gespür, wo der Heilige Geist einen führt und erinnert und leitet und an Erkenntnis gewinnen lässt und. Ja, genau, danke. Das ist eine gute Beschreibung dazu. Bei diesem Punkt ist mir aber ganz wichtig, auch eine Warnung auszusprechen, gerade in der heutigen Zeit. Nicht jedes Gefühl und auch nicht jeder Gedanke, den man vielleicht im Gebet bekommt, ist gleich dem Heiligen Geist zuzuschreiben. Die Bibel macht deutlich, dass fremde Geister auch Einfluss auf uns Christen nehmen wollen. Und die Bibel beschreibt ja auch den Teufel als Vater der Lüge, der verkleidet ist als Engel des Lichts. Und so wie man den Heiligen Geist empfangen kann, kann man sich als Christ auch für fremde Geister öffnen. Woher weiß ich das? Weil die Korinther das gemacht haben. Ich möchte uns das mal lesen. Es ist eine ganz, ganz wichtige Bibelstelle. 2. Korinther Kapitel 11. 2. Korinther Kapitel 11. Da spricht Paulus ja zu Christen in Korinth. Und dann warnt er sie und sagt, Vers 3 und 4, ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Dass sie abgewandt werden von Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündet, den wir nicht verkündet haben, also ein Irrlehrer, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Merkt ihr? Er spricht hier zu Christen und sagt sie und warnt sie, ihr könnt auch durch Irrlehre, durch Irrlehren in eurer Gemeinschaft, könnt ihr einen anderen Geist empfangen. So etwas kann passieren, wenn man sich auf ihr Lehrer einlässt. Plötzlich fängt man an, Dinge zu glauben und gut zu finden, die gar nicht in der Bibel steht. Und Außenstehende denken, was ist hier los in der Gemeinde? Warum fangen die jetzt auf einmal an, diese ganzen komischen Lehren zu glauben? Und das geht dann ganz schnell einher mit einem falschen Jesusbild, einer falschen Vorstellung, wie man gerettet wird. Also ein anderer Jesus, ein anderes Evangelium und so weiter, andere Überzeugungen, weil da auf einmal Menschen sich einem anderen Geist geöffnet haben. Ja, auch das, davor warnt die Bibel. Und deshalb möchte ich einfach das nochmal hier betonen, weil das ja heutzutage ganz stark in ist, immer wieder irgendwelche persönlichen, subjektiven Erfahrungen zu haben. Und darauf pocht man dann ganz stark drauf. Es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder die Dinge auch überprüfen. So, 2. Korinther Kapitel 11, Vers 3 und 4. Das sind so 5 Punkte, wie gesagt, es gibt bestimmt deutlich mehr, aber die mir helfen, mich zu hinterfragen, habe ich den Heiligen Geist empfangen, weil das war ja ausschlaggebend in unserem Text. Habt ihr dazu vielleicht noch Ergänzungen, Fragen oder Gedanken? Ja, ohne geht das gar nicht. Halt nicht in dem Sinne, wie wir heutzutage Kind Gottes verstehen. Nein, waren sie noch nicht. Sondern erst ab dem Pfingstereignis wurden sie ja selber auch die Jünger, so steht es ja in Apostelgeschichte 2, versiegelt dann mit dem Heiligen Geist und dann haben sie ja in anderen Sprachen geredet und dann haben sie ja die großen Taten Gottes verkündet und so. Und so wie wir Kind Gottes heutzutage verstehen, im neutestamentlichen Bund, hatten sie damals noch nicht, als sie mit Jesus unterwegs waren. Sondern sie haben ihn, den Heiligen Geist, erst vollumfänglich an Pfingsten empfangen, ja. Ganz genau. Genau, genau, ja, wiedergeboren durch den Heiligen Geist, ab dem Zeitpunkt dann, ja. Okay, dann machen wir wieder weiter mit unserem Ausgangstext. Wir haben jetzt einen kleinen Exkurs gemacht, einfach nur aufgrund der Frage, die wir uns auch persönlich stellen müssen. Habe ich den Heiligen Geist? Bin ich versiegelt mit dem Heiligen Geist? Bin ich wiedergeboren durch den Heiligen Geist? Das hängt ja mit dieser Frage zusammen. Und sie machen deutlich, zweiter Teil, sie aber antworteten jetzt dem Paulus, wir haben noch nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Also mit anderen Worten, von diesem Pfingstereignis keine Ahnung. Also damit hatten sie noch gar nichts am Hut. Das war für sie völlig neu. Und Paulus ist erstaunt darüber und möchte sich nochmal vergewissern und stellt noch eine weitere Frage. Vers 3, und er sprach jetzt zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten auf die Taufe des Johannes. Also sie waren also Jünger nicht von Herrn Jesus, sondern sie waren Jünger von Johannes dem Täufer. Ähnlich wie das bei Apollos der Fall war. Also wenn wir wieder zurückgehen, beim letzten Mal beim Bibel- und Gebetsabend, Vers 25, hatten wir ja schon gelesen, wo ja auch steht, er kannte aber nur die Taufe des Johannes. Also eigentlich müssten sie von dieser Existenz des Heiligen Geistes wissen müssen, wussten sie nicht und nicht nur das, sondern Johannes hatte seine Jünger auch gelehrt, dass der eine, der nach ihm kommen würde, sie mit Heiligen Geist taufen würde. Das hatte Johannes explizit eigentlich gesagt. Das steht zum Beispiel im Markus Evangelium Kapitel 1, Markus 1, Vers 7 und 8. Da geht es jetzt um Johannes den Täufer und er sagt dann, er predigte und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir. Johannes hat immer auf Christus hingewiesen, der stärker ist als ich und ich bin nicht würdig, ihm gebückt, seine Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft. Das ist die Taufe des Johannes. Er aber, und damit meint er Christus, wird euch mit Heiligen Geist taufen. Das ist die Taufe des Herrn Jesus. Ihr braucht Jesus. Und das hat Johannes damals auch schon verkündet. Er hat immer wieder auf Christus hingewiesen, aber sie hatten jetzt nur die Taufe der Buße, das sagt ja Paulus dann hier in Vers 4, sie waren nur auf die Taufe des Johannes getauft worden. Und Paulus erklärt jetzt in Vers 4 den Unterschied zwischen der Taufe auf den Messias, auf den Herrn Jesus und die Taufe des Johannes. Vers 4, da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, hatten wir ja gerade gelesen, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. Das möchte jetzt hier Paulus diesen Männern deutlich machen. Die Taufe des Johannes war eine Taufe der Buße. Im Markus-Evangelium Kapitel 1, Vers 4 und 5, da steht es auch, so begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem, und es wurden von ihnen alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Also die Menschen hörten die Botschaft von Johannes. Johannes rief sie auf, tut Buße. Aber das war noch nicht das vollumfängliche des Evangeliums. Es war nur ein Aufruf zu Buße. Und die Menschen haben verstanden, ja, ich muss mein Leben ändern. Ich muss eine Erneuerung haben. Und sie haben das Ganze untermauert mit einer symbolhaften Handlung, indem sie sich taufen lassen haben. Aber nicht auf den Messias, sondern einfach auf die Botschaft der Buße von Johannes dem Täufer. Und das haben sie einfach symbolhaft nochmal zum Ausdruck gebracht, indem sie sich taufen lassen haben. Wir tun Buße, aber wir warten auf den Größeren, auf den Messias, auf den Johannes hingewiesen hat. Aber sie wurden nicht auf den Messias getauft. Das noch nicht. Auf den Namen des Herrn Jesus wurden sie noch nicht getauft. Aber Johannes hat immer wieder auf Jesus hingewiesen, ne? So wie es Paulus hier auch sagt. Er hat immer wieder gesagt, siehe das Lamm Gottes. Oder Johannes sagt auch, ich muss abnehmen, er muss aber immer mehr zunehmen, Jesus Christus. Er hat immer wieder auf Jesus hingewiesen. Und die Taufe des Johannes reicht nicht aus. Denn das möchte Paulus hier Ihnen deutlich machen. Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft, das war nicht die Taufe des Heiligen Geistes. Und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihnen kommt, das heißt an den Christus Jesus. Und mit anderen Worten, diese circa 12 Männer, die sind auf halber Strecke stehen geblieben. Die haben noch nicht das Ziel erreicht, die haben noch nicht vollumfänglich das Evangelium in Gänze verstanden. Sie waren auf halber Strecke stehen geblieben. Obwohl dieses Pfingstereignis jetzt schon 20 Jahre her ist, ungefähr 20 Jahre. Wir befinden uns jetzt so ungefähr 50, 52, 53 nach Christus. Und das Pfingstereignis, das war ja so circa 30 nach Christus, 31, 32, 33 nach Christus, ungefähr so datiert man das. Also 20 Jahre ist dieses Pfingstereignis her, aber sie hatten keine Ahnung davon. Also mit anderen Worten, sie steckten immer noch im Alten Testament, ne? Sie steckten immer noch im Alten Bund, sie steckten immer noch in der Taufe der Buße, in der Taufe der Juden, in der Taufe von Johannes dem Täufer, aber sie waren noch nicht im Neuen Testament angelangt. Sie waren noch nicht im Neuen Bund. Sie standen immer noch, bildlich gesprochen, unter dem Gesetz. Sie wussten noch nicht vollumfänglich, dass Jesus der Messias war, dass er gestorben ist, dass er begraben worden ist, dass er auferstanden ist, dass er in den Himmel gefahren ist, dass er den Heiligen Geist geschickt hatte. Mit anderen Worten, sie sind auf halber Strecke stehen geblieben. Und das jetzt wieder als Übertragung in unserer heutigen Zeit. Heutzutage haben wir auch das Problem von vielen sogenannten Namenschristen, die behaupten, ich bin Christ, aber sie sind nur Namenschristen. Ja, ähnlich wie Sie. Sie behaupten auch, wir sind Jünger und Sie dachten Jünger des Herrn Jesus, aber Sie waren nicht Jünger des Herrn Jesus. Sie sind auf halber Strecke stehen geblieben. Und genauso behaupten auch heutzutage viele, gerade in unserem Land Deutschland, ja, wir sind Christen, sie bezeichnen sich von der Religiosität als Christen, sind vielleicht als Kinder getauft, interessieren sich an der einen oder anderen Stelle für den Glauben, lassen sich konfirmieren oder nehmen die Kommunion an, gehören einer Kirche an. spenden vielleicht regelmäßig, gehen regelmäßig in den Gottesdienst, setzen sich für die Kirche ein, was auch immer, leben einfach Religiosität, ähnlich wie sie. Und sie denken, ja, wir sind Jünger des Herrn Jesus, aber sie sind nicht Jünger des Herrn Jesus, weil das Entscheidende fehlt ihnen, und zwar der Heilige Geist. Und deshalb ist diese Frage, die Paulus ihnen hier in Vers 2 stellt, eine ganz entscheidende Frage. Habt ihr den Heiligen Geist? Ich meine, das wäre mal spannend. Menschen, die sagen, ja, wir sind Christen, weiß was ich, aus der evangelischen Kirche, katholischen Kirche, Freikirche, ist ja auch egal, wirklich zu fragen, ja, hast du denn den Heiligen Geist? Und wenn ja, woran machst du das fest? Und daran kann man schon ganz schnell erkennen, ist dieser Mensch wirklich wiedergeboren oder eben nicht? Oder man kann es vielleicht nicht ganz schnell erkennen, aber man kann es da ansatzweise da schon ein Stück weit festmachen. Sie haben nicht den Heiligen Geist und somit sind sie nicht Jünger des Herrn Jesus jetzt in diesem Fall. Ja.
Ich bin ja getauft. Was soll's? Ich schwöre dazu, dass man das klipp und klar aufhören kann.
Ja. Ja, ja. Ja, also mir ist das ja in der Vorbereitung auch deutlich geworden. Ich finde das ja so erstaunlich. Ich meine, so kennt man ja auch Paulus, der ist ja ziemlich direkt und gerade heraus und stellt dann so eine Frage. Und ich habe dann auch in der Vorbereitung mich reflektiert. Also ich habe noch nie wahrscheinlich einen Menschen gefragt, ja, hast du denn den Heiligen Geist? Ne, in dieser Direktheit habe ich das noch wahrscheinlich noch nie gemacht. Ich konnte mich halt an keine Situation erinnern, finde das aber immens wichtig und fand das halt interessant, wie Paulus das gemacht hat. Ne? Menschen wirklich herauszufordern, die vielleicht behaupten, ja, ich glaube an Jesus und bin Teil einer Kirche oder Gemeinde oder was auch immer, aber auch wirklich mal zu fragen, ja, hast du den Heiligen Geist? So, ne? Und woran machst du das dann fest? So, und, ja, diese Klarheit. Ja. Ja, klar. Ja. Ja, ich glaube auch, diese Frage wird auch keiner stellen, der den Heiligen Geist nicht hat. Der wird wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen. Ne? Ja, 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 das stimmt. Das stimmt wohl, ja. Das ist ganz sicher so. Ja, aber diese Klarheit von Paulus führt auch dazu, dass jetzt diesen circa 12 Männern das alles wie Schuppen von den Augen fällt, weil wir lesen dann in Vers 5, als sie das hörten, also die Klarheit des Evangeliums, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Sie tun es dann. Sie glauben an den Herrn Jesus und sie tun das, was die Christen im ersten Jahrhundert immer getan haben. Sie ließen sich taufen. Glaube und Taufe, das war immer ein Schritt. Das haben wir ja jetzt durch die Apostelgeschichte immer wieder gesehen. Und zuerst der Glaube und dann die Taufe. Das sehen wir ja auch zum Beispiel, hatten wir ja auch schon mal in diese ganz klare Bibelstelle in Apostelgeschichte 8, Vers 36, wo es um diesen Kämmerer geht, der mit Philippus da unterwegs ist. Und da steht ja dann Apostelgeschichte 8, ab Vers 36, als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser. Und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, erster Schritt, so ist es dir erlaubt. Zweiter Schritt. Und dann sagte er, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und dann stiegen sie ins Wasser und er taufte ihn. Das ist die Reihenfolge. Erst der Glaube, dann die Taufe. Und genauso ist es hier jetzt auch. Sie hören das Evangelium, sie glauben dem Evangelium und sie lassen sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Ja, genau. Philippus zog weiter, der Heilige Geist hat ihn dann da weiter weggestellt. Hm. Ja, genau. Deshalb ja auch schon bei den Kindern auch schon, ne? Dass quasi im Denken der katholischen Kirche, dass ja dann auch Kinder schon den Heiligen Geist empfangen haben, aufgrund dessen, weil sie dann getauft sind, durch die Taufhandlung. Ja, genau. Ja, und die Taufe ist da eher übergeordnet dann. Ja, so, aber, ja. Genau, und das sehen wir ja auch bei Philippi, in Philippi, der Kerkermeister, ne, auch so, ne, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und dann stand da und er ließ sich taufen, er und sein ganzes Haus dann so, ne. Also immer wieder so diese Reihenfolge, der Glaube und dann die Taufe. Und so sehen wir das auch hier in Vers 5. So, jetzt haben wir noch knapp 10 Minuten, weil jetzt wird es nochmal knifflig. Und deshalb finde ich auch diesen Text sehr, sehr spannend, aber auch herausfordernd. Vers 6. Weil sie hörten das Evangelium, sie glaubten auch, ließen sich taufen, aber sie haben noch nicht den Heiligen Geist empfangen. Das ist jetzt das Knifflige, weil das kommt jetzt erst in Vers 6. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber im Ganzen etwa 12 Männer. So, und das ist eine ganz wichtige Stelle für die sogenannte Pfingstbewegung. Also es ist eine Schlüsselstelle für die Pfingstbewegung. Vielleicht habt ihr schon von dieser Zwei-Stufen-Lehre gehört oder auch die zweite Erfahrung, die Taufe im Heiligen Geist. Wenn nicht, ich bin mir ziemlich sicher, ihr werdet irgendwann mal drauf stoßen. Also ich bin da auf jeden Fall schon drauf gestoßen, wo Christen behaupten, also gerade so aus dem pfingstcharismatischen Bereich, die dann ganz stark auf Vers 6 pochen und sagen, ja, du bist zwar schon Christ, aber noch nicht vollumfänglich. Du brauchst noch die Taufe mit dem Heiligen Geist und dann verbinden sie das ganz stark mit der Praxis, dass jemand anderes über dich betet durch Handauflegung und dann kommt der Heilige Geist und das Zeichen, dass du jetzt versiegelt bist mit dem Heiligen Geist, dass du getauft bist im Heiligen Geist, ist, dass du auf einmal in sogenannten Sprachen oder in Zungen auf einmal reden oder beten kannst und auch prophetisch weissagen kannst. Und das ist die Kardinalstelle oder einer der Kardinalstellen der sogenannten pfingstcharismatischen Bewegung. Und deshalb ist ganz wichtig, dass man sich jetzt mit diesem Text und mit diesem Vers auseinandersetzt. Denn die Frage ist ja berechtigt, warum erhalten diese Jünger, die ja jetzt glauben und getauft sind auf den Namen Jesus, warum erhalten sie nicht sofort den Heiligen Geist? Wir hatten ja zahlreiche Bibelstellen gelesen, wo ja steht, wenn du glaubst, dann empfängst du auch den Heiligen Geist. Und warum erhalten sie diesen Heiligen Geist auf einer ganz ungewöhnlichen Art und Weise? Ich meine, wir alle haben den Heiligen Geist nicht so empfangen wie sie. In einer Art und Weise, die uns sehr an Pfingsten erinnert. Und das ist das Stichwort Pfingsten. Ja, wir sind ja jetzt schon einige Zeit unterwegs in der Apostelgeschichte und es gibt man könnte sagen, verschiedene Pfingstereignisse. Wir haben zum Beispiel Pfingsten der Juden, Apostelgeschichte 2, das kennen wir alle. Ne? Das ist das zentrale Pfingstereignis in Jerusalem. Der Heilige Geist kommt auf die Gläubigen, damals die Juden, und sie fangen an, in verschiedenen Sprachen zu reden und Petrus fängt dann auch vollmächtig zu predigen. Das ist Pfingsten der Juden. Dann haben wir das Pfingsten der Samariter, Apostelgeschichte 8. Also natürlich heißt das nicht Pfingsten der Samariter, ich habe das jetzt einfach nur so genannt. Pfingsten der Samariter, Apostelgeschichte 8, das hatten wir ja auch schon im Rahmen der Bibel- und Gebetsabende ab Vers 14. Da steht: Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatten, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen, zu den Samaritanern. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus, genauso wie hier. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist, genauso wie hier. Also, Pfingstereignis der Juden, Apostelgeschichte 2, Pfingstereignis der Samariter, Apostelgeschichte 8. Dann haben wir noch ein Pfingstereignis, Apostelgeschichte 10. Und zwar mit Cornelius, den römischen Hauptmann. Petrus predigt wieder im Haus des römischen Hauptmanns, Vers 44, Apostelgeschichte 10. Während Petrus noch diese Worte redete, also das Evangelium, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, also die jüdischen Gläubigen, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurden, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hoch preisen. Und dann ergriff Petrus das Wort und sagt, kann man ihnen das Wasser verwehren? Und dann wurden sie auch getauft. Merkt ihr, wir haben diese drei Pfingstereignisse in der Apostelgeschichte. Und jetzt kommt das vierte Pfingstereignis hier in Apostelgeschichte Kapitel 19. Und nach meiner Erkenntnis sind das alles heilsgeschichtliche Erfahrungen, ne, wo Gott ein Exempel gesetzt hat, ein Stempel gesetzt hat. Ne, Apostelgeschichte 2, wo er es deutlich gemacht hat unter den Juden. Apostelgeschichte 8, deutlich gemacht unter den Samaritern. Apostelgeschichte 10, deutlich gemacht unter den Heiden. Und jetzt Apostelgeschichte 19 macht er es auch nochmal deutlich unter den sogenannten Jüngern des Johannes. Warum erhalten diese Jünger nicht sofort den Heiligen Geist und warum in so einer außergewöhnlichen Art und Weise? Wir können es natürlich nicht zu 100% sagen, warum das jetzt so war. Aber meine Vermutung ist, das Ganze hat etwas mit der großen Barmherzigkeit Gottes zu tun. Wir müssen uns ja mal hineinversetzen in diese circa 12 Männer. Die haben wahrscheinlich vor ungefähr 25 Jahren die Taufe des Johannes angenommen. Johannes hat gepredigt, Johannes hat die Taufe verkündet, die Taufe der Buße. Ungefähr 25 Jahre ist es jetzt her. Wir sind hier jetzt Anfang der 50er Jahre. Und sie haben Buße getan, haben sich auf die Taufe des Johannes taufen lassen. Und sie waren jetzt über zwei Jahrzehnte dieser Entscheidung treu geblieben. Sie waren davon überzeugt, wir sind Jünger und wir folgen da dem Messias nach und haben ein Leben gelebt, um Gott zu gefallen und fast hätten sie ja trotzdem das Entscheidende verpasst. Sie haben Johannes als größten Propheten des Alten Testaments live erlebt, so wird er ja beschrieben, hatten ihn geglaubt, aber das Zentrale verpasst. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Männer, die das jetzt so angenommen haben, die geglaubt haben, die sich taufen lassen haben, dass ihnen aber trotzdem eine Frage unter den Nägel brannte, und zwar, sind wir jetzt wirklich am Ziel? Ich meine, wir haben 25 Jahre, wir haben über zwei Jahrzehnte die ganze Zeit gedacht, wir wären am Ziel. Jetzt kommt der Paulus und sagt uns, nee, ihr seid noch gar nicht am Ziel, ihr habt das Entscheidende verpasst. Und jetzt kriegen sie diese neue Botschaft mit, hören diese neue Botschaft, glauben an dieser Botschaft, lassen sich taufen. Aber natürlich, menschlich gesehen, zweifeln sie trotzdem. Vielleicht. Sind wir wirklich am Ziel? Haben wir uns vielleicht auch verhört? Wer sagt uns denn, wer vergewissert uns denn, dass jetzt dieser Schritt hier genau der richtige war? Wer sagt uns denn, dass das jetzt wahr ist? Und wir dachten ja, die Taufe von Johannes ist ja schon wahr. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Frage sie geplagt hat. Und Gott in seiner Barmherzigkeit und Souveränität, er geht jetzt auf diese Frage, auf diese Sorge von diesen Männern ein und er tut es auf einer wunderbaren Art und Weise. Und zwar beglaubigt er jetzt, ja, ihr seid zu 100% auf dem richtigen Weg. Er lässt es sie zum einen spüren, nämlich ein Apostel, also ein waschechter Apostel, Paulus, legt ihnen die Hände auf. Er legt ihnen die Hände auf. Sie spüren das. Da legt ein Apostel uns die Hände auf. Das macht Gott in seiner Barmherzigkeit. Und er lässt es auch erleben. Er lässt sie das erleben, dass sie wirklich jetzt das Richtige glauben und dass sie jetzt wirklich die Jünger des Herrn Jesus sind. Nämlich, der Heilige Geist kommt auf sie. Ja, das kannst du erstmal noch nicht richtig festmachen, wenn der Heilige Geist auf dir drauf ist. Aber Gott in seiner Barmherzigkeit beglaubigt das Ganze nochmal, indem sie auf einmal in Sprachen reden können, die sie nie erlernt haben. Sie reden auf einmal in Fremdsprachen, die sie nie erlernt haben. Und das haben wir ja gerade gesehen. Apostelgeschichte 2, genau dieses Phänomen. Apostelgeschichte 10, genau dieses Phänomen. Ja, sie konnten auch da auf einmal in Sprachen reden, die sie nie gelernt haben. Also es war eine Beglaubigung Gottes und zudem konnten sie auch noch weissagen. Ne, da steht ja im Griechischen das Wort, ich glaube, prophetaio oder prophetaia. Und das Wort ist ja ein ganz großer Begriff. Also es kann bedeuten, die Zukunft auch voraussagen oder in Menschen hineinreden. Oder aber das kann auch genauso viel bedeuten wie predigen, also das Wort Gottes zu verkündigen. Auch das sehen wir bei den Pfingstereignissen, zum Beispiel Apostelgeschichte 2, wo Petrus dann angefangen hat, das Evangelium zu verkünden in der Vollmacht des Heiligen Geistes. Und die Menschen haben angefangen, die großen Taten Gottes zu verkündigen. Und diese Dinge, also einmal das Erleben des Händeauflegens von einem Apostel, das Reden in Sprachen, die sie nie gelernt haben, und das Verkündigen der großen Taten Gottes, das alles beglaubigt und macht ihnen deutlich, wir haben jetzt wirklich das Richtige empfangen. Wir waren über 2 Jahrzehnte auf dem Holzweg, aber jetzt, Gott hat in seiner großen Barmherzigkeit uns deutlich gemacht, jetzt seid ihr wirklich Jünger des Herrn Jesus. Ihr gehört zur Gemeinde Jesu und Gott setzt sozusagen seine Unterschrift da drauf. Er macht einen Stempel drauf, ein Siegel und macht ihnen klar und deutlich, ihr habt den Heiligen Geist und ihr seid jetzt auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, dass das hier auch wieder ein ganz zentrales heilsgeschichtliches Ereignis ist, was Gott in seiner Souveränität genauso wollte, damit diese circa 12 Männer verstehen, ja, jetzt sind wir nicht mehr auf dem Holzweg, sondern wir sind jetzt auf dem richtigen Weg und deshalb tut Gott das in dieser besonderen Art und Weise, dass sie das durch Handauflegung empfangen.